So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will jetzt mit einer Mitteilung beginnen. Ich möchte gerne auf den Vortrag von Herrn Dr. Jakob Schmutz hinweisen, ein Kollege aus Paris, der Sorbonne, ein Spezialist auf dem Gebiet des spätmittelalterlichen und frühmodernen Denkens, und der am Samstag im Rahmen des Forschungskolloquiums einen Vortrag halten wird über das Thema Gotteshass. Und vielleicht würde man das so auf Anhieb nicht sagen, aber das ist höchst relevant für die Philosophie, höchst relevant für die Philosophiegeschichte, denn gerade in dieser Diskussion tauchen die Erzwurzeln des modernen Konzepts der Willensfreiheit auf. Weil klassisch, Sie wissen, wenn Sie sich Aristoteles anschauen und auch sogar ein Thomas von Aquin, wird in einem ganz verschiedenen Sinne, also verschiedentlich von Willensfreiheit gesprochen, als wir das heute tun. Weil klassisch, also die Freiheit eigentlich nur darin bestand, welches Gut man jetzt wählt, also eigentlich die Alternative. Und gleichzeitig meinte man auch, dass also es bei einer Sache eigentlich gar keine Alternative gäbe, nämlich das Gute selbst. Weil man ja sagte, wenn man handelt, also wenn man sich für etwas entscheidet, tut man das immer aus einem Grund, der einem also begründet, weshalb es besser ist, das eine zu tun als das andere. Das ist der Hintergrund der sehr allgemeinen Formulierung von Aristoteles, dass das Handeln immer auf ein Gutes gerichtet ist. Und insofern würde man in der klassischen Perspektive sagen, dass das Gute nicht gewollt werden kann, weil das ja gerade Ziel der Handlung ist. Aber man sieht das vor allem, und jetzt sind wir so im 13., 14. Jahrhundert, vor allem christliche Autoren dann eigentlich finden, dass wenn man diese Auffassung von der menschlichen Wille hat, dass man dann eigentlich zu wenig hervorhebt, dass der Mensch selbst die Entscheidung treffen muss, gut zu sein, also für oder wider Gott. Weil Gott war ja das Gute selbst. Und wenn du jetzt sagst, ja, jede Handlung zielt letztendlich auf ein Gutes, ein scheinbar Gutes oder ein wirkliches Gutes, das macht ja für dich selbst nicht aus. Du wählst es ja aus, weil du selbst denkst, dass das ein Gutes ist. Aber bei Gott gäbe dann keine Alternative. Das heißt, letztendlich, wenn du vor Gott stehst, könntest du ihm ja gar nicht hassen. Du könntest dich quasi nicht von Gott abziehen. Und wie er gesagt, so im 13., 14. Jahrhundert sagt man, ja, aber so war es doch eigentlich nicht mit dem Menschen. Der Mensch hat sich doch wirklich von Gott abgewandt. Welches Konzept von Freiheit braucht man dann eigentlich? Und dann entwickelt sich langsam also das moderne Konzept von Freiheit, wo der Mensch auch die Möglichkeit hat, nicht zu wollen. In absoluten Sinne. Oder dass er auch das, was er selbst als das höchste Gut sieht, nicht wollen kann. Das ist ziemlich problematisch, weil nach der klassischen Darstellung ist das widersprüchlich. Weil wenn du sagst, ich will nicht willen oder ich entscheide mich nicht zu wollen, ist das ja eine Willensentscheidung. Ja? Die hat nur das Nicht-Wollen zum Objekt, aber letztendlich musst du dafür etwas willen. Und wenn ich jetzt sage, ich kann also das höchste Gut nicht wollen, auch nicht wollen, ich kann mich dem abwenden, dann wäre doch eigentlich das Abwenden von diesem höchsten Gut dein höchstes Gut. Ja? Ziemlich problematisch. Deshalb ist auch die Debatte über Willensfreiheit insofern ein bisschen eine unsägliche Debatte. Weil die Frage ist letztendlich, was will man? Es gibt da verschiedene Alternativen. Insofern ist das ein gutes Beispiel, was wir jetzt in der Vorlesungsreihe sehen. Also wenn Sie jetzt ein konsequent christlicher Autor sein wollen, der sagt, der Mensch muss sich auch Gott gegenüber immer noch selbst entscheiden können, dann wäre diese moderne Perspektive eigentlich eine bessere. Und wenn du dann sagst, ja, aber das ist doch philosophisch widersprüchlich, dann sagst du, ja, ist schlecht für die Philosophie, dann muss sie sich aber anpassen. Also ich möchte darauf hinweisen, dass diese verschiedenen Typen der Will, dass die also sicherlich nicht selbstverständlich sind. Und ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, ich könnte lange darüber reden, aber das werde ich nicht tun. Also diejenigen, die daran interessiert sind, 10. Juli, also jetzt kommen am Samstag um 10 Uhr, also eigentlich Viertel nach 10 in Raum 1224. Warte, ich habe hier noch etwas, um es schmackhaft zu machen. Also es ist nicht nur in der Theologie, dass das eine Rolle spielt, aber natürlich auch in der Staatslehre. Wenn du jetzt endlich davon ausgehst, von einer Kontrakttheorie, die eigentlich voraussetzt, dass der Mensch frei ist und unter alle Bedingungen also frei entscheiden kann, dann braucht man also eine ganz bestimmte Willenslehre. Und deshalb sieht man, dass in der modernen Zeit diese Willenslehre, also die nach meiner Meinung widersprüchlich ist, oder du sagst, ja, was Wille ist, definieren wir einfach so. Das kann man natürlich tun. Dass man die also braucht, um gewisse Projekte, sei es theologische Projekte, vor allem im Protestantismus, oder auch aber in der Staatslehre zu begründen. Okay, damit sind wir wieder zurück bei Althusser. Was ich heute tun werde, ich werde also die Lektüre abschließen, noch ein bisschen zu Lenin und die Philosophie sagen und dann auf ein weiteres Werk von ihm eingehen, Philosophie und spartane Philosophie der Wissenschaftler. Und dann möchte ich also meinen Senf dazugeben. Und das Letzte wird ziemlich, also ich glaube, dass ich mich etwas Interessantes habe einfallen lassen. Das ist aber ziemlich kompliziert. Da muss man gut dabei sein. Ich hatte mich überlegt, ob ich das nicht jetzt vorschalten, aber das habe ich dann doch nicht gemacht, um die Ordnung, die wir immer folgen, doch beizubehalten. Wir werden sehen, ob uns das auch nicht allzu heiß wird jetzt. Aber ich werde jetzt in der Präsentation, wo wir doch eigentlich wissen, worauf das hinausläuft, ein bisschen schneller vorgehen. Jetzt muss ich schauen, wo wir stecken geblieben waren. Ah ja. Also wir hatten gesehen, dass Althusser den Unterschied macht zwischen zwei Typen von Philosophie. Die Philosophie, die also weiß, wie ihre eigene Praxis ist, und dann die eigentlich eher gängige, er würde sagen idealistische Philosophietypen, die das nicht haben. Und wie sieht eigentlich jetzt die philosophische Praxis aus, wenn die Philosophie also diese Einsicht nicht hat? Also wie sieht eigentlich der ganz normale, nicht politische philosophische Praxis aus? Da würde Althusser sagen, die bewegt sich eigentlich in einer Art von luftleeren Raum. Trockenschwimmen. Also die lesen zwar Texte und studieren diese Texte, aber die machen sich gar keine Relevanz über den Einsatz dieser Texte oder welche Kontinenten damit erschlossen werden. Die debattieren einfach über die Sache an und für sich, wie man auch so über den freien Willen diskutieren kann, ohne dass man sich eigentlich realisiert, hey, wessen Tor schließe ich jetzt auf? Und wessen Tor schließe ich jetzt zu? Das heißt, Kennzeichen von einer solchen Art von Philosophie ist, dass immer alles wieder gekäut wird, in allerhand verschiedene Varianten und Komplikationen, ohne dass je etwas geschieht. Das ist also die klassische Art des Philosophierens, die wir auch allzu gut kennen, an dem wir uns in gewisser Weise in all den Vorlesungen bis diese uns selbst auch beteiligt haben. Und das scheint genuin philosophisch zu sein, ja, weil die Philosophie sich ganz auf sich bezieht. Das heißt, die typische Art des Philosophierens scheint also nichts mit der Politik zu tun haben, aber das ist nur Schein. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, dass Althusser bei der Psychoanalyse Anknüpfungspunkte sucht, wie Sie auch ja eine ganz andere Vorstellung ihrer Motiven haben des Handelns, als es der Psychoanalytiker haben wird, der ihnen mal aufklärt, was ihnen eigentlich treibt. Das Schlimme an dieser Sache, man könnte sagen, ja, dann ist das doch nicht schlimm, sei froh, dann ist zumindest ein Teil der Gesellschaft schön aufgehoben. Aber das Problem ist, dass dieses Trockenschwimmen eigentlich bestätigt, was im herrschenden Wissenschaftsfeld also behauptet wird, also was in dem herrschenden Wissenschaftsfeld an Voraussetzungen angenommen wird. Und in diesem Falle hieß es das dann für Althusser, dass eigentlich keine Wissenschaft der Geschichte möglich ist. Und das nennt Althusser Praxis der Leugnung. Nimmt man nun dieser neue Begriff der Philosophie, also diese neue Praxis, dann heißt das also, diese Praxis der des Leugnens in Frage zu stellen. Und das ist, was eigentlich geschieht mit dieser 11. Feuerbach-These. Das heißt, die Praxis ist da nicht immer interpretieren, die Wirklichkeit interpretieren, sondern ändern. Aber dann ändern in einem zweiten Sinne, weil natürlich eigentlich die Wissenschaften nur die Wirklichkeit ändern können, weil dafür muss man einen Gegenstand haben. Aber die Philosophien bereiten diese Änderungen eigentlich vor. Die sind, wie ich immer sage, die Polizisten oder die Wegweiser, die sozusagen angeben, wo die Front ist. Also, wenn ich das so sage, ich habe mal solche Fotos gesehen aus dem Zweiten Weltkrieg, und da stand in der Tat Schilder zur Front. Man muss ja wissen, wo es läuft. Und da sehen wir Text Nummer 6. Also meine Nummer 6, Sie haben das nicht. Aber ich sage Ihnen, auf welcher Seite das steht. Das ist also in diese Lenin und die Philosophie, Seite 43. Tatsache ist, dass diese philosophische Praxis eine neue ist. Neu, insofern als sie nicht mehr jenes ständige Wiederkäuen ist, das nur eine Praxis der Leugnung darstellt. Denn die Philosophie, also eigentlich die idealistische, nicht aufgeklärte, die unaufhörlich in die für das reale Schicksal der Wissenschaften entscheidenden Auseinandersetzungen zwischen der Wissenschaftlichkeit, die sie begründen, und der sie bedrohende Ideologie politisch eingreift, auch wenn die das nicht weiß, und die ebenso unaufhörlich in die für das Schicksal der Klassen entscheidende Kämpfe zwischen der Wissenschaftlichkeit, die ihnen dient, und der sie bedrohenden Ideologie wissenschaftlich eingreift, das tut die Philosophie ja immer, diese Philosophie leugnet in ihrer philosophischen Theorie ihr Eingreifen erbittert. Müssen Sie mal einen Philosoph fragen. Neu auch insofern, als sie eine Praxis ist, die auf dieses Leugnen verzichtet, das ist also die neue, die also auf dieses Leugnen verzichtet und im Bewusstsein ihres Tun, ihrem Wesen entsprechend handelt. Also die Philosophie begreift ihre eigene Praxis und dementsprechend handelt sie auch. Nun, was bedeutet das für die Geschichte der Philosophie? Also die Geschichte der Philosophie ist keine Geschichte im normalen Sinne wie die Geschichte der Wissenschaften. Es gibt nämlich keine Entwicklung. Es geht nämlich immer um dasselbe. Letztendlich um die Spannung, also jetzt die Begrifflichkeit von Althusser, Materialismus, Idealismus. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Varianten. Deshalb, dass in dieser Schublade Materialismus eine ganze Menge Philosophien liegen, die auf Anhieb vielleicht gar nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, wie Phänomenologie und Positivismus. Und also wie die Philosophie jetzt tätig werden muss, also welche Entscheidungen sie treffen muss, ist natürlich abhängig von welchem Standpunkt man also einnehmen will in Kontinente, die durch die Wissenschaftspraxis erschlossen werden. Und das ist natürlich nicht nur bei der Geschichte der Fall, aber auch bei anderen Kontinenten. Ich greife auf, was Althusser sagt, zum Beispiel bei der Erfindung der Mathematik oder der Physik. Ja? Also, wie vorher schon deutlich gemacht wurde, diese philosophischen Standpunkte kann man natürlich nicht beweisen, weil die Beweismittel fehlen. Man kann nicht empirisch vorgehen, weil das ist ja das Terrain der Wissenschaften, weder formal, das ist natürlich auch ein Gebiet der Wissenschaft, nämlich der Logik und Mathematik, deren Gegenstand sind quasi Denkprozesse. Es kann in diesem Feld also nie eine definitive Entscheidung geben. Das heißt, die Philosophie ist insofern immer subjektiv. Also man muss wissen, wofür man sich entscheidet. Insofern, das sind Philosophien, die selbst ihren eigenen Standpunkt absolut zu begründen versuchen, also Philosophien, die vor allem von Philosophen sehr hoch gehandelt werden, also mit großer Vorsicht zu genießen. Und Althusser formuliert das gerade ein bisschen scharf, dass die Philosophie dann eigentlich nur eine subjektive Überzeugung sei, weil das natürlich ein Schreckensbild für viele idealistische Philosophen. Denke an Kant, Schelling, auch Hegel. Also wenn es wirklich jetzt nur subjektive Meinung ist, sind wir ja auf dem Niveau des Stammtisches angekommen. Aber subjektiv, weil man ja quasi die Entscheidung nicht begründen kann. Übrigens ist das nicht dramatisch, weil wenn Sie eine Mathematik oder eine Geometrie versuchen aufzubauen, müssen Sie sich auch erstmal entscheiden, welche Axiomen Sie annehmen. Und abhängig davon, was Sie tun wollen, wählen Sie bestimmte Axiomen aus. Und so ist es letztendlich auch bei der Philosophie. Das heißt, Sie können erst in dem Vollzug oder in der Anwendung dieser Axiomen feststellen, ob die Sache in der Richtung geht, die Ihnen gefällt oder nicht. Ich werde dieser Punkt werde ich später aufgreifen, weil das sieht jetzt so ganz relativistisch aus, aber ich werde Ihnen nachher deutlich machen, dass man hier dennoch eigentlich nur für eine Sache sich entscheiden kann. Und also bei Althusser ist das also politisch schon vorgegeben, weil er Marxist ist. Also ich sehe es wirklich nicht als meine Aufgabe, Sie nur eine Philosophie zu verkaufen, die quasi das als Voraussetzung hat. Und auch wenn ich Beispiele jetzt aus der christlichen Religion gebe, dann tue ich das auch nicht, weil ich jetzt denke, okay, ich möchte jetzt die Philosophie aufbauen, die also christliche Werte in irgendeiner Weise begründen kann. Das müssen Sie alle selbst wissen. Ich tue das nur, weil ich weiß, dass im Publikum einige Theologen sind. Und Tatsache ist, dass in der Geschichte der Philosophie die Philosophie nicht nur sich mit der Wissenschaft zusammengetan hat, sondern auch mit der Theologie. Das ist einfach eine historische Tatsache. Okay, schauen wir mal noch die Stellen, die Althusser dazu geschrieben hat. Ich bin jetzt auf Seite 34. Man muss aber noch weitergehen. Wenn die gesamte Philosophiegeschichte nur das Wiederkäuen von Argumenten ist, in denen sich immer eine und dieselbe Auseinandersetzung abspielt, wenn Sie einen Beweis dafür haben wollen, dann müssen Sie schauen, dann nehmen Sie einfach mal ein Philosophiebuch. Dann sehen Sie ja, dass Philosophen sehr leicht aus der ganzen Geschichte immer Argumenten holen können. Ist natürlich wissenschaftlich gesehen ziemlich bedenklich, ja, weil kein moderner Physiker würde da bei den Thales von Milete irgendwie sich Argumente holen. Ne? Also immer nur Wiederkäuen von Argumenten, in denen sich immer eine und dieselbe Auseinandersetzung abspielt. Dann ist die Philosophie nur ein Richtungskampf. Dann ist sie je nach Kampfplatz, wie Kant es nannte, der uns auf den puren und simplen Subjektivismus ideologischer Kämpfe zurückwirft. Das bedeutet, dass die Philosophie im strengen Sinne keinen Gegenstand hat, nämlich so, wie eine Wissenschaft ihren spezifischen Gegenstand besitzt. So weit geht Lenin, womit gezeigt wäre, dass er sehr wohl denkt. Also Althusser möchte sagen, das ist natürlich blasphemisch eigentlich, das so den Philosophen vorzuwerfen, also ihr leistet null. Aber um das festzustellen, muss man denken. Man muss natürlich wissen, wie die Philosophie funktioniert. Und man muss sich selbst drin positionieren. Und deshalb formuliert Althusser das so. Er erklärt, dass man die letzten Prinzipien des Materialismus ebenso wenig beweisen oder, was Diderot so irritierte, widerlegen könne, wie die Prinzipien des Idealismus. Er sagt also, da gibt es keine Debatte, also im wissenschaftlichen Sinne. Man könne sie nicht beweisen, weil sie nicht zum Gegenstand der Erkenntnis werden könnten. Erkenntnis im Sinne der Wissenschaften, die imstande sei, die Besonderheit ihrer Gegenstände zu beweisen. Die Philosophie hat also keinen Gegenstand. ich mache nochmal eine kleine Fußnote, was wir bei Schelling gesehen haben, der das auch nämlich festgestellt hat, zwar nicht, dass die Philosophie keinen Gegenstand hat, aber dass die eigentlich immer widerstreitende Meinungen von sich gibt. Also das heißt, dass die Philosophen sich immer wieder streiten, was ist da los? Also die Philosophie hat keinen Gegenstand, aber alles hängt zusammen. Wenn sich in der Philosophie nichts ereignet, so liegt das daran, dass sie keinen Gegenstand hat. Wenn sich in den Wissenschaften tatsächlich etwas ereignet, so liegt das daran, dass sie einen Gegenstand haben, dessen Erkenntnis sie vertiefen können. Das gibt ihnen auch eine Geschichte. Da der Philosophie ein Gegenstand fehlt, kann sich in ihr nichts ereignen. Das Nichts ihrer Geschichte reflektiert nur die Nichtigkeit ihres Gegenstandes. Das heißt auch, dass natürlich die Geschichte der Philosophie auf eine ganz bestimmte Weise geschrieben werden müsse. Nun, wie geht man jetzt als Philosoph mit der Geschichte um? Also ich habe ja schon gesagt, Sie können ja feststellen, dass viele Philosophen immer auf die Geschichte zurückgreifen. Heidegger positioniert sich als ein ganz deutliches Beispiel, indem er also auf Heraklit zurückgreift und auf Aristoteles. Die Frage ist also, was geschieht da eigentlich? Nun, weil es immer um dasselbe geht, können Philosophen aus der ganzen Geschichte der Philosophie Munition holen. Und dieses Munition aus der Geschichte holen haben vor allem die Philosophen gemacht, die sich auch mit dem Konzept Geschichte der Philosophie auseinandergesetzt haben. Und ein schönes Beispiel ist Hegel. Und Althusser greift dieses Beispiel aus, weil Lenin sich auch mit Hegel auseinandergesetzt hat. In dieser deutschen Übersetzung von Lenin und die Philosophie sind auch einige Aufsätze von Althusser über Lenins Hegel-Lektüre abgedruckt. Also Hegel versucht ja, die ganze Geschichte aus einer ganz bestimmten Perspektive zu sehen, als Bestätigung von das, was er eigentlich unter Philosophie versteht. Weil letztendlich Hegel natürlich auch sagen würde, die Philosophie ist eigentlich Aufklärung über das, was im Denken geschieht. Tut das natürlich anders, als Althusser das tut. Aber dennoch ist Hegel für Althusser interessant, weil Hegel die Philosophie an einen ganz bestimmten Ort gibt, als Wissen vom Wissen, und gleichzeitig hervorhebt, dass die Geschichte selbst, also die reale Geschichte, einen notwendigen Lauf hat und damit Objekt einer Wissenschaft werden kann. Also da muss man, sagt Althusser, Hegel natürlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise interpretieren, aber das ist ja Aufgabe des Philosophen, das zu tun, ne? Also, ob zwar Hegel Idealist ist, kann man ihm dennoch materialistisch lesen. Ja, er tut das, da müssen Sie gut verstehen, ich habe ja gesagt, dass Althusser ist fast wie ein Scholastiker. Also, was er sagen muss, steht schon fest. Also, er kann sich nicht negativ über Lenin auslassen. Und er muss, wenn er über Lenin und die Philosophie spricht, all diese Äußerungen von Lenin, philosophischer Charakter, muss er irgendwie deuten. Und Lenin hat in seine Werke, das haben wir ja auch hier im Institut stehen, also verschiedene Glossen und Notizen zur Hegels Logik gemacht. Und irgendwie muss er damit etwas anfangen. Er muss sagen, weshalb ist der Lenin so positiv über den Hegel, der doch also ein totaler Idealist war. Und deshalb entwickelt er, also Althusser, das Konzept einer materialistischen Lektüre. Okay, ja, ich finde, es ist alles ein bisschen auf kleine Millimeter gespannen, deshalb, dass ich nachher in meiner Evaluation das also größer ziehen werde, also fallen lasse, was wir nicht brauchen können, aufgreife, was wir brauchen können. Und ich greife dann nur auf, was eigentlich nicht nur bei ihm, sondern man auch bei anderen finden kann, die dieselbe Beobachtung gemacht haben. Also, ich habe das dennoch nicht nur jetzt angeschnitten, um irgendwie euch zu explizieren, weshalb der Althusser auf eine ganz bestimmte Weise vorgeht, also weshalb er immer dann über auch Hegel sprechen muss. Aber weil gerade hier, wo es geht um eine bestimmte Lektüre eines philosophischen Textes, ein Begriff auftaucht, das für ihn unheimlich wichtig ist, nämlich der Begriff der Demarkation. Er sagt, wenn du eine Philosophie liest, musst du immer schauen, du willst ihn verwenden, musst du immer schauen, was passt für dein Ziel und was passt nicht. Also Philosophien treten nie in Reinform auf. Das werden wir später noch sehen. Philosophien treten nie in Reinform auf, weil die nicht nur philosophische, sondern viele Philosophen machen auch empirische Behauptungen. Nehmen Sie zum Beispiel Aristoteles in seiner Physik. Das ist teilweise Wissenschaft, also im strikten Sinne, aber gleichzeitig auch Philosophie. Metaphysik ist genau dasselbe. Der wissenschaftliche Teil in der Metaphysik von Aristoteles ist die Kosmologie. Und wenn Sie mir nicht glauben, müssen Sie mal das 12. Buch der Metaphysik anschauen, wo Aristoteles fragt, und wie viel also gibt es mehrere unbewegte Beweger? Antwort ja. Und wer liefert ihm diese Antwort? Die Astronomie. Da sagt er, da müssen man bei den Astronomen also zu Rate gehen. Also das hat mit Philosophie als solche nichts zu tun. Also deshalb ist für ihn, für Althusser, der Begriff der Demarkation wichtig, dass man also weiß, was man also als seinen Verbündeten nimmt und was man jetzt als seinen Feind nimmt. Lesen wir uns erstmal diese Stelle und dann sage ich nachher noch was dazu. Eher als eine Geschichte der Philosophie gibt es eine Geschichte in der Philosophie. Die Geschichte einer Verschiebung in der unbestimmten Wiederaufnahme einer nichtigen Spur, also Holzweg der Holzwege, weil die Philosophie eigentlich nichts ist, deren Auswirkungen aber real sind. Wie diese Debatte über, was ist jetzt der freie Wille? Also empirisch kann man das gar nicht entscheiden. Also das ist insofern nichtig, aber mit direkt realen Auswirkungen, nämlich welche Fakten nimmt man als sinnvoll an und welche nicht. Diese Geschichte kann man mit Gewinn bei allen großen, auch idealistischen Philosophen und bei dem Denker nachlesen, der die gesamte Philosophiegeschichte zusammenfasst, bei Hegel. Deshalb liest Lenin Hegel mit höchster Verwunderung. Aber die Hegel-Lektüre entspringt auch aus Lenins philosophischer Praxis. Hegel materialistisch lesen heißt in ihm eine Trennungslinie ziehen. Also zeigen, was man einsetzen kann und was man nicht einsetzen kann. Okay, dieser Begriff der Demarkation werden wir später auch bei Popper sehen. Das ist der Denker, mit dem ich gerne enden werde. Und wenn Sie wissen wollen, wo also meine Vorliebe steckt, also ich finde, dass Althusser die Sache sehr klar auf den Punkt bringt. Aber es ist eigentlich nur eine Beobachtung. Er hat ja selbst gesagt, wie jetzt so eine materialistische Philosophie aussehe. Ja, also man kann damit eigentlich noch nichts anfangen. Man weiß nur, dass Philosophie eingreift. Popper, wo eigentlich mein Herz eher liegt, der geht diese Frage nach und ist insofern ein besseren Gesprächspartner, um sich in dieser Lage aufzuklären. Okay, ich will jetzt bin jetzt bei Punkt 4.2, Philosophie und spontane Philosophie der Wissenschaftler. Ich muss noch kurz auf diesen Text eingehen. Also der ist ungefähr derselbe Zeit entstammt, also entstammt ein bisschen aus derselben Zeit. Es sind drei Vorlesungen, die überarbeitet wurden, mit einem Anhang über Jacques Monod, ein Biologe. Und darin lässt Althusser sehen, was eigentlich passiert, wenn Wissenschaften in eine Krise kommen. Also da gibt er so mal ein Beispiel, wie man das sehen muss. Und er zeigt dann, dass Philosophen anfangen zu philosophieren. Also ihre spontane Philosophie, die normalerweise immer materialistisch ist. Das heißt, die gehen von einer objektiven Realität aus. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Das ist, was wir später auch bei Popper sehen werden. Das ist auch für mich ein unheimlich wichtiger Punkt. Fußnote zu Ende, da komme ich später noch drauf. Also diese basale materialistische Überzeugung, materialistisch zwischen Anführungszeichen, weil es heißt nicht physikalistisch, die wird dann durch dieses Philosophieren eigentlich gefährdet. Weil er stellt fest, dass viele Wissenschaftler und so auch Monod eigentlich dann in ihre philosophischen Reflexionen zum Idealisten werden. Also sie wollen ihre Probleme philosophisch lösen und kreieren damit philosophische Entitäten oder vernichten reelle Entitäten, zum Beispiel der Materiebegriff, wodurch allerhand Verwirrungen entstehen über den philosophischen und physischen Konzept der Materie. Also um aus diesem idealistischen Netz zu kommen. Und das erklärt auch den Titel Philosophie und spontane Philosophie der Wissenschaftler. Also die spontane Philosophie ist der spontane Realismus eigentlich. Und wenn dann die, wenn das nicht mehr klappt, zum Beispiel sagen wir mal die Unsicherheitsrelation von Heisenberg, dann fängt man an, oh warte, wie ist es jetzt mit Zeit und Raum? Und dann werden die auf einmal zu Philosophen. Oder also mit Einsteins Lehre, dann wird auf einmal über Zeit gesprochen. Also man muss sich dann neu positionieren und das ist ein sehr gefährliches Geschäft. Also dieses Werk ist ausführlicher wie Lenin und die Philosophie. Er gibt mehr Beispiele und entwickelt eine mehr differenzierte Theorie. Er gibt auch mehr Begriffe, um der Komplex Philosophie und spontane Philosophie zu deuten. Aber ich finde, diese Texte haben etwas Unfertiges, aber gleichzeitig helfen sie, um das, was in Lenin und der Philosophie angesprochen wurde, ein bisschen besser zu verstehen. Also ich gehe jetzt auf diese Details nicht ein, weil ich denke, die Linie, die liegt schon. Ich rate Ihnen aber an, das mal zu lesen, ja, weil das hilft, ein bisschen eine breitere Perspektive zu kriegen. Und natürlich die Tutoratsgruppe, die muss das lesen. Ja. Also da ist der Rat nicht, lesen Sie das, sondern Sie müssen das lesen. Ich greife also jetzt drei Punkte raus, die noch so Nebenaspekte, die aber wichtig sind, hervorheben, wo es geht um unsere Frage, was Philosophie ist. Eins, eine Kritik am Begriff, dass die Philosophie die interdisziplinäre Disziplin par excellence ist. Und das müssen Sie wieder platzieren in den Jahren 60, also wo der Text auch entstanden ist. Also die Soziologen philosophieren in Deutschland, Horkheimer, Adorno, eigentlich Habermas auch. Die Psychologen philosophieren, Lacan. Die Ethnologen philosophieren, Lévi-Strauss. Also all diese Disziplinen haben kleine Krisen und schauen dann auf die Philosophie. Also die Philosophie erscheint so den Wissenschaften als das Reservoir, wo man die Antworten kriegen kann, um sich also durch diese Krisen zu schlagen. Die Philosophie erscheint so eigentlich als die integrierende Wissenschaft, die Wissenschaften, die alle anderen Wissenschaften zusammenführen kann. Und das ist, ich hatte ja vorhin gesagt, 60er, 70er Jahre, auch institutionell so durchgezogen. Weil ich habe zum Beispiel nicht an einem philosophischen Seminar studiert, sondern an eine sogenannte zentrale Interfakultät. Also das philosophische Seminar in den Niederlanden hieß in dieser Zeit also die zentrale Interfakultät, also die Fakultät, die eigentlich zwischen den anderen Fakultäten war. Also hier war die Idee der Interdisziplinarität auch institutionell gefasst. Das Problem ist nur, ja, dass empirische Nichtwissern, nämlich die Philosophen, geholt werden, um empirische Probleme zu lösen. Und das ist natürlich nicht problematisch, wenn es über die Theorie selbst geht. Ja? Aber es wird natürlich sehr problematisch, wenn also diese Theorie empirische Fakten darstellen muss, weil darüber der Philosoph natürlich gar nichts weiß. Also dieses Modell der Interdisziplinarität, also das eigentlich dazu verführt, das Heil nicht in der Empirie, sondern in der Theorie zu suchen, weist also sehr, sehr strikt ab, weil sie produziert Ideologie. Und da müssen Sie gut drüber nachdenken, weil diese interdisziplinäre Funktion ist ja eine Funktion, der den Philosophen oft zugewiesen wird, wenn dann gesagt wird, wir müssen auch noch einen Philosoph dazu haben. Oder, ja, hier muss der Philosoph eigentlich das Schlusswort sprechen, weil er kann alle Fahnen so zusammenziehen. Nun, dass Althusser hier so kritisch gegenüber dieser philosophischen Praxis ist, hat mit seiner philosophischen Praxis zu tun. Und er sagt, sie sagt nämlich etwas über die Rolle der Philosophie. Weil die Position, die Althusser hier kritisiert, sagt eigentlich, wir brauchen eigentlich keine Philosophie als eigene Disziplin, also keine Philosophie, die sich über ihre eigene disziplinäre Praxis gut aufgeklärt hat. Also die Philosophen sind ledig da, um über unsere Probleme zu reflektieren. Aber hebt er zu Recht davor, wenn man das tut, öffnet man natürlich Tor und Tür für das Nichtwissen. Also nur wahre Philosophie im althusserianischen Sinne kann über diesen Prozess aufklären. Und ich habe hier mal eine Passage, wo er ziemlich stark gegen diese Interdisziplinarität wittert, hervorgehoben. Durch alle diese direkten oder sich überkreuzende Beziehungen zwischen Philosophie und Wissenschaften, zwischen den Wissenschaften hindurch, begegnen wir wieder dem Begriff, der zugleich unsere Frage ist, der Interdisziplinarität. Unsere Frage, weil er ja schauen will, wie hängen Wissenschaften jetzt zusammen, also auch Philosophie und Naturwissenschaften, Philosophie und Geisteswissenschaften. Dieser Mythos geistert durch sämtliche Geisteswissenschaften und zwar am helllichten Tage. Die Soziologie, die politische Ökonomie, die Psychologie, die Literaturgeschichte und so weiter sind unaufhörlich damit beschäftigt, Grundbegriffe, Methoden, Verfahrensweise von anderen bereits existierenden Disziplinen, und so auch die Philosophie, ganz gleich ob Geistes- oder Naturwissenschaften, zu entleihen. Dies ist die eklektische Praxis der interdisziplinären Roundtable-Gespräche. Man lädt seinen Nachbar ein, wie es der Zufall gerade fügt, um bloß niemand zu vergessen, denn man kann ja nie wissen. Wenn man alle Welt einlädt, um bloß niemand zu vergessen, dann bedeutet das, dass man nicht weiß, wen man eigentlich einladen soll, dass man nicht weiß, wo man selbst steht, dass man nicht weiß, wohin man geht. Diese Praxis der Roundtable-Gespräche findet ihre notwendige Entsprechung in einer Ideologie der Vorzüge der Interdisziplinarität, die deren Kontrapunkt und Hochamt bildet. Diese Ideologie lässt sich auf eine kurze Formel bringen: Wenn man etwas nicht weiß, das alle nicht wissen, dann genügt es, alle Unwissende zu versammeln. Die Wissenschaft wird das Ergebnis der Versammlung der Unwissenden sein. Also da muss man aufpassen, Althusser würde nicht gegen jede Form der Interdisziplinarität sein. Aber er würde sagen, interdisziplinäre Fragen müssen immer aus disziplinären Fragen entstehen. Ein deutliches Beispiel ist, wenn Sie jetzt als Philosoph, also in Ihrem Kampf um was jetzt die Philosophie ist, mal wissen wollen, was Aristoteles gesagt hat, müssen Sie sich mit den Philologen umtun. Ja? Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche philosophische Praxis an den Universitäten in den Jahrhunderten geführt wurde, ja, dann müssen Sie sich mit den Historikern zusammentun. Ja. Also welche Schlüsse Sie daraus ziehen, ob Sie sagen, so ist es gemacht, so werden wir es auch weitermachen, oder so ist es gemacht und so werden wir es nicht mehr weitermachen, das müssen Sie natürlich selbst wissen. Und auch ob Sie, nachdem der Philologe Ihnen aufgeklärt hat, dass Aristoteles A sagt, können Sie sagen, okay, das übernehme ich, oder Sie sagen, nein, Aristoteles ist nicht mein Freund, weil er sagt A, und ich will nicht A sagen. Aber zumindest, um die Sache aufgeklärt zu kriegen, braucht man als Philosoph die Ergebnisse von anderen Wissenschaften. Und mutatis mutandis gilt das natürlich auch für die anderen Wissenschaften. Nein, das Problem ist, dass man eigentlich durch diese Zusammenbindung der Wissenschaften eigentlich diese spontane Überzeugung, dass man letztendlich in der Wissenschaft über eine Sache redet, verliert. Weil die anderen Wissenschaften werden eigentlich deinen natürlichen Zugang zu den Gegenständen immer in Frage stellen. Gesetze, sie haben einen platten Naturwissenschaftler, der jeden Morgen sein Fahrrad nimmt und dann ins Labor fährt und da also sehr getreu alles, was er auf dem Bildschirm findet, also notiert und das mal subtrahiert, addiert und so weiter. Und dann trifft er einen Philosophenfreund, der sagt ihm auf einmal, du, weißt du überhaupt, was ein Ding ist? Weißt du überhaupt, was eine Zahl ist? Also ich würde das nie so einfach tun, wie du das tust. Und auf einmal sagt er, ja, scheiße, hast recht. Wir müssen uns mal zusammensetzen. Und dann fahren wir noch einen Mathematiker dabei und so. Und da wird geredet und da kommt auch vieles raus, aber das schaukelt sich immer höher. Das heißt, eigentlich kann der Physiker, der kann nicht mehr normal an seine Arbeit gehen. Der kriegt also eine Wende. Oder ihm geht es total auf den Wecker und sagt, also ich will mit diesem Gelabere nichts mehr zu tun haben, ich richte mich nur noch auf das, was nach meiner Meinung feststeht, nämlich die Fakten. Und so stellt er sehr zu Recht fest, dass eine gewisse Form der Interdisziplinarität zu zwei Extremen führt. Den Theoretizismus, also das Feuilleton, dass alle Wissenschaften miteinander reden, aber keiner redet mehr wissenschaftlich, oder die trockene Datensammlungen. Und das übrigens, das Thema der Interdisziplinarität ist ein Thema, das mich sehr fasziniert. Okay, mit Ausnahme bestimmter, genau umrissenen Fälle, meist technischer Art, in denen diese Praxis tatsächlich angebracht ist, wenn etwa eine Disziplin einer anderen einen begründeten Auftrag erteilt, auf der Grundlage realer organischer Verbindungen zwischen diesen Disziplinen, ich hatte ja einige Beispiele gegeben, bleibt die Interdisziplinarität eine magische Praxis, die als Markt einer Ideologie fungiert, der gemäß die Wissenschaftler oder angeblichen Wissenschaftler, um sich den Eindruck zu verschaffen, sie hätte eine Sache im Griff, die sich ihnen in Wirklichkeit entzieht, einer imaginären Vorstellung von der wissenschaftlichen Arbeitsteilung, von den Beziehungen unter den Wissenschaften und von den Bedingungen der Entdeckung hingeben. Ich mache nachher noch eine Fußnote dazu. Ganz konkret ist die Interdisziplinarität meist die Lösung und die Praxis der spontanen Ideologie der Spezialisten. Sie oszilliert zwischen einem vagen Spiritualismus, also dass man sagt, die Entdeckung kommt eigentlich aus dem Wurf des Genies, ja, also das theoretische Genie, ja, oszilliert zwischen einem vagen Spiritualismus und dem technokratischen Positivismus, dass man sagt, nein, es ist alles Fleiß. Also diese Ideologie der Interdisziplinarität, die spielt heute eine sehr große Rolle. Weil man sagt, also die Grenzen zwischen den Disziplinen müssen aufgebrochen werden. Also man muss alle zusammenarbeiten, um neue Ideen zu kriegen. Ja, ich würde sagen, neue Ideen kriegt man sicherlich. Ja, aber die Frage ist, ob die zutreffen. Und wer bestimmt das jetzt, ob die zutreffen? Also wenn man die neuen Ideen wieder in den alten Disziplinen holt, dann sagen die, ja, damit können wir nichts anfangen. Also wenn das nicht einhergeht mit einer ganz neuen Aufziehung der Wissenschaften, dann muss man es lassen. Und sicherlich in einer Situation wie hier in Deutschland, wo, ob man es will oder nicht, die Disziplinen schon durch die Verbindung mit den Lehramtsstudiengängen und so weiter so festgesetzt sind, hat das natürlich nicht immer Erfolg. Weil letztendlich man zwar toll miteinander gesprochen haben kann, aber am nächsten Tag, wo es um die Lehre geht, man das alles wieder vergessen muss, um die Studenten und Studentinnen nicht zu verunsichern. Das ist eine sehr schwierige Praxis. Ich habe nichts dagegen, aber dann muss man auch die Konsequenz ziehen und eine Universität ganz neu aufbauen. Nicht mehr Disziplinen, sondern muss man sagen, wir nehmen 40 Top-Geister und die lassen wir einfach in alle möglichen Bereiche der Wissenschaft tun, was sie gerne tun wollen. Und Leute, die sich von denen begeistern lassen wollen, die kommen. Das wäre dann die ganz klassische Universität, wie das eigentlich im Mittelalter aufgebaut war. Okay, aber so eine Doppelsituation ist sehr schwer durchzuziehen und macht den Lehrenden nervös und den Forschenden nervös. Okay, damit sind wir bei einem zweiten Punkt. Also eins war Interdisziplinarität. Ich habe das jetzt nicht mehr aufgelistet auf mein schönes Blatt, weil dann stand da zu viel drauf. Aber gut, also eins Interdisziplinarität, zwei Philosophie und Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften machen ja viel Gebrauch von Philosophie. Sie tun das aber auf unphilosophische Weise, weil sie holen hier etwas und sie holen dort etwas. Und Geisteswissenschaften tun das, weil sie noch keine eigene feste Tradition haben. Es wird noch immer über die meist fundamentale Fragen diskutiert. Also die Geisteswissenschaften ist eigentlich letztendlich kontinuier in einer Krise. Was ist ein Text? Was ist der Mensch? Also, was ist Geschichte? Was ist eine Gesellschaft? Das hat damit zu tun, dass vor allem es in der Geisteswissenschaft mit Produkten des menschlichen Geistes geht. Und es ist natürlich letztendlich dann um den Menschen. Und die große Frage und vor allem die philosophische Frage, die hier zu wittern scheint, ist, kann der Mensch sich selbst zum Objekt machen? Ja, und wenn man natürlich letztendlich das verneint, und es gibt viele Philosophien, die das verneinen, ist natürlich die Sache schon gelaufen, wie es in den Geisteswissenschaften aussieht. Nun, gerade weil diese Produkte des Menschen so wichtig sind, also denken Sie an Geschichte, Ökonomie, Gesellschaftsaufbau, das sind alle Produkte von Menschen. Wenn es den Menschen auf der Erde nicht gäbe, gäbe es auch den Staat nicht. Dann gäbe es auch keine Ökonomie. Also deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich diese Frage stellt. Also wie sähe jetzt eine reelle Wissenschaft aus, die diese Gegenstände behandelt? Heißt natürlich auch, wie sieht der Mensch aus? Und Sie sehen, dass diese Frage zu lösen natürlich krucial ist, weil wir sind alle davon abhängig. Insofern ist es, na, also ich muss sagen, ich traue meine Kollegen, sehr geisteswissenschaftliche Kollegen, zu, dass sie gemacht haben, was gemacht werden kann. Ja? Aber und man soll das auch natürlich immer weiter machen, weil gerade die Sache so wichtig ist. Ja? Aber gleichzeitig muss man sich fragen, also was die Grundsatzentscheidungen sind, von denen man sich abhängig gemacht hat in seiner Lösungssuche. Ja? Nun, was Althusser hervorheben will, ist, dass hier eigentlich, also wenn jetzt in diese kleinen Krisen der Geisteswissenschaften man sich auf die Philosophie beruft, eigentlich etwas anders geschieht. Es ist nämlich nicht so, dass die Geisteswissenschaftler bei den Philosophen zu Rate gehen, sondern dass die Philosophen viel aktiver sind, als man denen das gemeinhin zuschreibt. Nur wissen die Philosophen das nicht immer. Die Philosophen haben nämlich schon ganz bestimmte Gebiete besetzt. Also sie dringen eigentlich in diese Gespräche ein und blockieren damit gewisse Zugänge oder öffnen diese. Das heißt, sie besetzen die wissenschaftliche Praxis. Und das bringt er so in 43 zum Ausdruck. Halten wir hier einen wichtigen Punkt fest. Eins, die Geisteswissenschaften machen von den philosophischen Kategorien Gebrauch und unterwerfen sie ihren Zielsetzungen. Sie haben einen großen Verbrauch an Philosophie, aber die Initiative dazu scheint nicht von der Philosophie auszugehen. Allem Anschein nach handelt es sich nicht um einen kritischen Eingriff der Philosophie in die ideologischen Probleme der Geisteswissenschaften, sondern um das Gegenteil, um eine Ausbeutung gewisser philosophischen Kategorien oder bestimmter Philosophien durch die Geisteswissenschaften. Zweitens, es geht dabei nicht um die Philosophie im Allgemeinen, sondern um ganz bestimmte idealistische, also positivistische, neopositivistische, strukturalistische, formalistische, phänomenologische und so weiter, beziehungsweise spiritualistische Kategorien und Philosophien. Drittens, also die immer benutzt werden, sind nur ganz bestimmte Philosophien. Drei, diese philosophischen Kategorien und diese Philosophien, die derart von den Geisteswissenschaften ausgebeutet werden, werden von ihnen praktisch als ideologischer Ersatz für die ihnen fehlende theoretische Grundlage benutzt. Also er sagte, die Geisteswissenschaften, die gehen shoppen bei den Philosophen. Und die gehen bei ganz bestimmten Philosophen shoppen. Und das sind auch genau die Philosophien, die eigentlich ein ganz bestimmtes Bild von ihrer eigenen Praxis haben, die nie sagen würde, wir haben diese Gebiete besetzt schon. Die eigentlich sagen, nein, also wir philosophieren noch. Wir philosophieren. Wir sind gerne bereit, mit euch ins Gespräch zu gehen. Okay, also Althus erhebt davor, nein, ob zwar die Philosophie keinen eigenen Gegenstand hat, ist es eine sehr wohl eine eigene Disziplin, die aktiv ist und die sucht sozusagen einen Gegenstand, den sie selbst nicht hat. Insofern greift sie in den Wissenschaften ein, wie eine Zecke, ein Parasit eigentlich. Also die ideologische Philosophie hat von dieser Praxis eigentlich gar kein Verständnis. Sie tut das, aber denkt, dass das unschädlich natürlich ist oder dass die Philosophen ja immer da sind für das interdisziplinäre Gespräch. Die wahre Philosophie hingegen weiß, dass das passiert und kennt auch die Alternativen. Und sie kann, also diese wahre Philosophie, kann deshalb auch verschiedene Philosophien etikettieren. Die kann sagen, wenn du das willst, musst du nicht mit jenen ins Gespräch gehen. Also welche für und welche wider eine wissenschaftliche Erschließung eines bestimmten Kontinents sind. Die Aufgabe der Philosophie ist also das Aufdecken dieser Praxis, und zwar indem man für die Wissenschaft sich entscheidet, das Ziehen einer Demarkationslinie zwischen Ideologie und wahre Philosophie und dann drittens das philosophische Freimachen und Besetzen von einem Terrain. Das sehen wir hier in einer Stelle auf Seite 44, 45. Darin besteht also, daraus ergibt sich, wie wichtig eine Philosophie ist, die fähig ist, eine Demarkationslinie zu ziehen, die den Bereich der meisten Geisteswissenschaften durchquert, um dabei zu helfen, die wahre Wissenschaften, also die wahre Wissenschaften von den vergeblichen Wissenschaften zu unterscheiden und deren faktische ideologische Grundlage von einer rechtmäßigen theoretischen Begründung, hier vorläufig als Leerstelle markiert, also wie müsste die aussehen, ne? Zu unterscheiden, die aus ihnen etwas anderes als Wissenschaften ohne Gegenstand machen würde. Daraus ergibt sich, wie wichtig unsere Position ist, die jetzt etwas klarer wird. Denn diese Arbeit kann nicht im Namen jener Philosophien, die die Geisteswissenschaften auszubeuten glauben, während sie, nämlich die Geisteswissenschaften, in Wirklichkeit deren geschwätzige Sklaven sind, in Angriff genommen und erfolgreich zu Ende gebracht werden, sondern nur im Namen einer ganz anderen Philosophie. Die Demarkationslinie geht also auch, kann man hinzufügen, durch die Philosophie selbst. Nun, damit haben wir einen Begriff, das wir auch in Lenin und die Philosophie gesehen haben, das Ziehen einer Demarkationslinie ist gerade das Spiel der Philosophie. Und diese Demarkationslinie werden gezogen in philosophischen Begriffen, wie was ich am Anfang gesagt hatte, wo es um was ist jetzt Freiheit geht. Und natürlich, um diese Entscheidung treffen zu können, wenn ich eine gewisse Definition des freien Willens habe, muss ich natürlich wieder weitere Demarkationslinie ziehen, ne? Weil ich muss natürlich meine Behauptung begründen. Und dieses ewige Ziehen von Demarkationslinien, wo eigentlich das Ziel immer dasselbe ist, nach Althusser für oder wider Wissenschaft, also das Ziel ist immer dasselbe, obwohl man das Spiel in 100 verschiedene Fassungen durchspielen kann. Und das ist, was Althusser jetzt, also das Spiel der Philosophen nennt. Das ist das letzte Zitat. Darin besteht das Spiel der Philosophie, so wie wir sie praktizieren, Abgrenzungslinie zu ziehen, die neue philosophische Frage produzieren und das ohne Ende. Auf diese Fragen, die sie produzieren, antwortet die Philosophie nicht wie eine Wissenschaft, das heißt durch bewiesene Problemlösungen und nachgeprüfte Ergebnisse, im wissenschaftlichen Sinne dieses Wortes. Sie antwortet darauf, indem sie Thesen formuliert. Was ist jetzt der Wille? Gibt Definitionen. nicht etwa willkürliche, sondern begründete Thesen, die ihrerseits neue Demarkationslinien ziehen und so neue philosophische Fragen aufkommen lassen und so weiter bis ins Unendliche. Das wollen wir also nicht tun bis ins Unendliche. Okay, ich mache jetzt mal eine Evaluation. Und ich tue das im positiven Sinne. Das heißt, ich werde jetzt kein Pars destruens einführen, weil wir ja letztendlich doch ein positives Ergebnis haben müssen. Also ich greife jetzt aus, was ich selbst wichtig finde und baue das jetzt weiter. Und ich werde dann in der nächsten Sitzung mit Popper kommen, wo ich also zeige, wie das, was ich behaupte oder hier versuche also auszubreiten, wie man das eventuell begründen könne. Und vielleicht muss ich vorab schon sagen, dass ich positioniere mich jetzt. Ich mache vielleicht mal eine ganz kleine Bemerkung vorab, weil dann verstehen Sie besser, weshalb ich das tue. Also ich habe eine totale Faszination für die Philosophie. Und das habe ich eigentlich immer gehabt. Aber habe dann schnell gemerkt, dass diese Faszination, wenn man auch ein bisschen wissenschaftlich interessiert ist, ziemlich nervtötend sein kann. Weil man dann immer die Frage kriegt, ja, aber was für Sinn macht es, sich jetzt mit Aristoteles zu beschäftigen, wenn man weiß, dass das nicht stimmt? Und letztendlich weiß man dann, dass das natürlich eigentlich keine gute Frage ist, weil man das kann man auch der modernen Physik natürlich vorwerfen, wenn man mal sich auf einen gedanklichen Standpunkt 200 Jahre später stellte. Und deshalb habe ich ein Interesse für die Geschichte der Philosophie entwickelt. Und durch den Umgang mit der Geschichte der Philosophie ist mir eigentlich aufgefallen, dass die Philosophie eine ganz besondere Art des Wissens ist. Und in dieser Vorlesung habe ich also versucht, das rauszufiltrieren. Und deshalb habe ich erstmal also einige Positionen, die ich denke, dass was ich als Historiker über die Philosophie beobachtet habe, dass sie das nicht adäquat zum Ausdruck bringen. Und nochmals, ich habe ja gesagt, diese Positionen kann man halten, weil wenn es ein Feld gibt, wo man freie Entscheidungen treffen kann, ist es natürlich die Philosophie. Aber man muss sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Und ja, als Historiker der Philosophie muss ich natürlich immer schauen, ob die Konsequenzen überhaupt mit der faktischen Geschichte der Philosophie übereinstimmen. Weil das ist irgendwie Wissenschafts-Ehrgeiz. Okay, aber nicht realitär unabhängig davon, weil ich denke, das, was ich jetzt über die Philosophie sage, ist natürlich nur ein ganz klein bisschen, man kann sehr viel darüber sagen, ich hole nur wesentliche Punkte raus, dass die sich also mit der historischen Praxis der Philosophie, zumindest im Westen, gut vereinbaren lassen. Aber unabhängig davon natürlich, ob das mit der Geschichte übereinstimmt, weil man kann sagen, das interessiert mich nicht, wenn ich wissen will, was Philosophie ist, denke ich, dass man auch noch inhaltlich das begründen kann. Und wenn ich jetzt tun wäre, ist das Inhaltliche, weil ich glaube, dass es nicht fair wäre, wenn ich jetzt hier den Historiker spiele, ja, und Ihnen also allerhand Beispiele aus der Geschichte der Philosophie gebe, wo Sie nur sagen können, ja, wenn das so ist, haben Sie wohl recht. Wo Sie aber nicht wissen, ob das so ist. Das werden wir also nicht tun. Ich werde also versuchen, die Sache inhaltlich aufzuziehen. Das ist also ein bisschen kompliziert. Ja, es ist eigentlich gar nicht kompliziert, aber es geht, weil es so einfach ist. Das heißt so, schlicht, ja. Aber darin liegt gerade das Problem, weil man muss gut wissen, was jetzt eine gewisse Behauptung eigentlich bedeutet. Ja? Es ist, ob sie, wenn sie ihr Geld nachzählen, ja, wenn sie zur Bank gehen und sie holen da 10.000 Euro ab, dann kriegen sie so einen Stapel Geld. Also viel Geld. Aber ob das jetzt 10.000 ist, dann müssen sie jeden Schein zählen. Und bis sie all diese Scheine gezählt haben, wissen sie, ob das in der Tat 10.000 ist. Und wenn sie nämlich ein Auto kaufen wollen für 10.000, wird der Verkäufer genau diesen Stapel auch nachzählen. Also wenn sie da ein bisschen locker gewesen sind bei der Bank, dann haben sie nachher total Pech. Ja? Und deshalb müssen sie hier auch, wenn ich also meine Thesen ausbreite, müssen sie genau die Scheine nachzählen. Ne? Anders hat es keinen Sinn. Ne? Okay, aber so weit sind wir noch nicht. Ich fange erstmal an, das Positive aufzugreifen. Ne? Dann bewegen wir uns noch ein bisschen auf bekanntem Terrain. Also, Althusser bietet eine Erklärung. Ob die stimmt, ist ein zweites, aber bietet zumindest eine Erklärung für ein merkwürdiges Bild der Philosophie. Es passiert nichts in der Philosophiegeschichte. Philosophieren scheint sinnlos zu sein. Denken Sie, was wir ganz am Anfang über den Begriff des Philosophierens in der Geschichte gesehen haben. Also, dass man immer sagt, ja, aber wenn die Philosophen über den Mensch philosophieren, dann muss man doch eigentlich den Wissenschaftler fragen und nicht den Philosophen. Also was ist jetzt das Philosophieren? Also diese Kritik an der Philosophie, die man schon bei den Griechen findet. Also es scheint sinnlos zu sein. Und wer hat nicht die Erfahrung gemacht, wenn er seine Eltern sagt, ich will Philosophie studieren, dass sie sagen, oh, um Gottes Willen. Ja, ist schon bedeutend. Aber dennoch wird jeder sagen, aber ich glaube doch, dass es sehr wichtig ist. Also, wo wird das Sinnlose bedient und wo wird das Wichtige bedient? Also, Althusser hat eine ganz gute Antwort. Das Sinnlose ist, weil es keinen Gegenstand hat, ja, und es aber manchmal vorgibt, einen Gegenstand zu haben. Und wenn du das einmal siehst, dann sagst du, ja, die Philosophen haben ja nichts zu sagen. Okay. Aber wenn du jetzt siehst, dass die Philosophie politisch tätig ist in dem Erschließen von Kontinenten, dann sagt er, ja, jetzt sehe ich, weshalb die Philosophie unheimlich wichtig ist. Weil letztendlich jede Behauptung über die Wirklichkeit eine gewisse Philosophie voraussetzt. Ja? Das ist ein bisschen ein schimmerndes Gebiet, wo die Philosophie sich bewegt, aber gleichzeitig total deutlich. Ja? Okay, da hat er also eine Theorie darüber, die das erklärt. Und zweitens, das wissen Sie ja, die Philosophen sind sehr von sich selbst überzeugt. Also jeder Philosoph hat seine eigene Philosophie. Also man könnte denken, die Philosophen sprechen nicht miteinander und wollen nichts miteinander zu tun haben. Aber es gibt kaum eine Wissenschaft, wo die Philosophen so, also wo Wissenschaftler so viel miteinander ins Gespräch sind, als in der Philosophie. Also ist wieder sehr merkwürdig. Also man muss hier gut, man müsste hier mal schauen, wer ist jetzt mit wem im Gespräch und wer wird jetzt ins Gespräch nicht mit aufgenommen. Ne? Das ist diese Demarkationslinie ziehen. Also Fazit können wir jetzt sagen, Philosophie ist eine Disziplin, sogar eine Metadisziplin in Bezug auf die Wissenschaften, die aber eine ganz andere Logik hat als die Wissenschaften. Ja? Also ich würde sagen, das Problem der Philosophie ist nicht, hat nichts mit dem Gegenstand zu tun. Also du musst nicht mit Metaphysik ankommen oder Ontologie. Das werde ich später in meinem Ding noch mal weiter ausführen. Das funktioniert nicht. Dennoch hat die Philosophie etwas Eigenes. Das ist aber nicht gegenstandsbezogen, sondern in der Art und Weise, wie sie vorgeht. Also man kann es kurz zusammenfassen. Philosophie spricht oder handelt über das Sprechen oder Handeln über die Wirklichkeit. Diese klassische Bedeutung von Philosophie als Wissenschaft der Wissenschaften. Philosophie als Disziplin der Disziplinen. Und das Sprechen über die Wirklichkeit geschieht in den Wissenschaften. Und jetzt, Missverständnisse vorzubeugen, wenn ich jetzt über Wissenschaft spreche, da meine ich jetzt nicht Naturwissenschaften. Ich meine, ich meine die Tätigkeit, worin man begründet eine Aussage über die innere oder äußere Wirklichkeit macht. Aber man kann natürlich auch eine Wissenschaft von seinen Gefühlen machen, zum Beispiel. Ich will die Sache jetzt nicht komplizieren, deshalb spreche ich immer über extramentale Wirklichkeit, obwohl das eigentlich nicht ganz stimmt. Also Wissenschaft wäre nicht nur eine Behauptung über die extramentale Wirklichkeit, wie wenn ich sage, oh, morgen regnet es. Ja. Nee, aber dass ich diese Behauptung auch begründe, dass ich ein ganzes System habe, um diese Behauptung plausibel halten zu können. Ja? Das nenne ich jetzt mal Wissenschaft. Und das geht also über alle Bereiche. Und einige Bereiche sind ziemlich gut aufgestellt, die Physik. Und es gibt Bereiche, die weniger gut aufgestellt sind. Sagen wir mal, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Also nehmen Sie irgendwie einen Gegenstand aus der Wirklichkeit und fragen Sie sich, also wie das in der... Es gibt ja Disziplinen, die sich ein bisschen schwerer tun. Nehmen wir mal einfach die ökonomische Wissenschaft. Also die spricht ja auch über, wie zum Beispiel der Dollarkurs sich entwickeln wird. Oder ob jetzt Anhebung der Mehrwertsteuer also zu einem Aufschwung führen wird oder nicht. Das heißt, ob es jetzt klug ist, das durchzusetzen oder nicht. Also diese Mittelverschiebung. Also wenn ich über Wissenschaft spreche, meine ich immer dieses begründete Sprechen über die Wirklichkeit. Verfassen wir es so mal zusammen. Und bei diesem begründeten Sprechen über die Wirklichkeit müssen wir mal schauen, was ist jetzt der Maßstab? Der Maßstab ist nicht, also ich glaube, dass das morgen regnen wird, also nicht meine Überzeugung, auch nicht wie ich das sehe, wie ich das persönlich sehe, sondern es gibt eine bestimmte Typ von Behauptungen, und die würde ich in der Wissenschaft klassifizieren, die ein Signal abgeben, dass der Inhalt dieser Behauptung allgemein gültig ist. Das heißt, wenn ich sage, also ich habe jetzt wissenschaftlich festgestellt, dass es morgen regnen wird, da können Sie diesen Satz, dass es morgen regnet wird, mit nach Hause nehmen und sagen, okay, da muss ich jetzt mal schnell Dünger auf den Rasen schmeißen, weil es morgen ja regnen wird. Ja? Oder da muss ich mal schnell die Zelten abbrechen in dem Garten, weil morgen es regnen wird. Ja? Also, aber wenn Sie sagen, also ich hoffe, dass es morgen regnen wird, also wenn einer Ihnen das sagt, dann werden Sie nicht diese Aktionen durchziehen, weil Sie sagen, ja, ist seine Hoffnung, naja, was kann ich damit tun? Also ich stelle fest, dass der Mensch Äußerungen macht, er macht eine ganze Menge Äußerungen, Typen von Äußerungen, aber es gibt bestimmte, die Informationen übertragen wollen, nicht nur wie er sich zu der Sache verhält, also dass morgen doch die Sonne scheinen werde, den Optativus, sondern der Indikativus. Das heißt, dass es morgen regnet, ist ein wahrer Satz. Ja? Und der hat einen ganz anderen Begründungszusammenhang, und den nenne ich dann Wissenschaft. Ja, ist das deutlich? Ich werde da später noch darauf zurückkommen, aber das muss jetzt festgesetzt sein. Okay, durch die Wissenschaft ist deshalb das Gebiet der Wirklichkeit mehr oder weniger abgedeckt. Weil wo wir uns auch in der Wirklichkeit bewegen, ist natürlich immer gut zu wissen, ob man sich da also erfolgreich durchschlagen kann. Und deshalb ist, wo man sich auch bewegt, eine wissenschaftliche Aussage, okay, es gibt natürlich ganz verschiedene Niveaus, aber es ist eine wissenschaftliche Aussage natürlich von allergrößter Bedeutung. Ja, und eigentlich auch nur diese wissenschaftliche. Nun, die Philosophie, also festhalten, also durch die Wissenschaft ist das ganze Sprechen über die Wirklichkeit schon abgedeckt. Aber die Philosophie spricht jetzt, wie man über diese Wirklichkeit sprechen kann. Weil diese Regeln natürlich nicht empirisch sind, das haben wir ja schon öfters gesehen. Und durch diese Konstellation scheint es, als ob die Philosophie über die Wirklichkeit spricht, und stärker noch, sie spricht in der Tat über die Wirklichkeit, aber sie macht das eigentlich durch den Mund der Wissenschaften, die sie steuert. Ja? Also die Philosophie ist einerseits tätig indem sie spricht über, wie über die Wirklichkeit gesprochen werden muss. Und damit ist sie natürlich für oder wider bestimmte wissenschaftliche Praxen. Ja, und insofern spricht die Philosophie über die Wirklichkeit nicht direkt, aber indirekt, indem sie gewisse wissenschaftliche Praxen, also Vorschub leistet und andere nicht. Nun, ich habe jetzt mal so das, was Althusser gesagt hat, in meine eigenen Worte zusammengefasst. Ja? Also bis jetzt ist noch keine eigene Theorie. Nun, ich glaube, dass das stimmt. Da werde ich später noch drauf zurückkommen. Aber bevor wir uns jetzt abquälen, ob das in der Tat so stimmt, muss ich noch für eine Gefahr warnen. Ich habe das schon vorhin angegeben. Wenn Sie jetzt sich mal die Bücher von Philosophen aus der Bibliothek holen, da werden Sie feststellen, dass Philosophie fast nie in sauberer Form vorliegt. Philosophie ist eigentlich oft vermischt mit Wissenschaft und vor allem bei den Alten und bei den mittelalterlichen und den frühmodernen Autoren. Zum Beispiel Aristoteles, ich habe es ja gesagt, gibt in seiner Physik eine Theorie der Welt der Bewegung. Und gleichzeitig untersucht er in dasselbe Buch, dass man das nicht tun kann, ohne bestimmte Entscheidungen getroffen zu haben, die nicht empirisch sind. Und das ist eine Philosophie. Und dazu gehören zum Beispiel, dass wenn man von Bewegung sprechen will, es immer mehrere Seiende geben muss. Dass es also mehrere Typen von Sein geben muss. Substanz, Akzidenz, potenziell, aktuell. Ich werde das jetzt nicht durchziehen, ich möchte das gerne tun eigentlich, aber ich werde das doch nicht tun. Ich gebe Ihnen nur einen Hinweis, da kann ich Stoff aufgreifen, das wir jetzt schon in der Vorlesung, nicht in dieser, aber in einer vorigen Mal gehabt haben. Zum Beispiel Parmenides bringt ja seine Philosophie, also hebt ja hervor, dass alles ein ist und dass es keine Bewegung gibt. Ja? Also bei Parmenides können Sie sehr gut sehen, die Verbindung zwischen, wenn du nur ein Ding hast, kann es überhaupt keine Bewegung geben, weil Bewegung ist immer, etwas geht von Zustand A nach Zustand B. Du musst also etwas haben, das bleibt, und du musst zwei Zustände haben, nämlich einen Anfangs- und einen Endzustand. Und das eine bleibt und das andere ändert. Deshalb musst du verschiedene Typen von Sein annehmen. Das eine, mit dem du die Stabilität zum Ausdruck bringen kannst, dessen, was bleibt. Und das andere, mit dem du die Änderung zum Ausdruck bringen kannst. Ja? Das musst du aber erstmal beweisen. Das ist nun eine philosophische Debatte. Und Parmenides würde ja sagen, also nein, also ich finde ich tue das nicht. Und der kann also keine Physik im aristotelischen Sinne machen. Ja? Deshalb sehen Sie auch, dass Aristoteles am Anfang seiner Physik sich erstmal mit Parmenides auseinandersetzt. Das ist dieses berühmte Zitat: Contra negantem principia non est disputandum. Also, du kannst eine Wissenschaft nur durchführen unter ganz bestimmte Voraussetzungen. Nun, das Erschließen dieser Voraussetzungen, das ist das Philosophische. Also, wenn Sie jetzt als Philosoph sich mit der aristotelische Physik auseinandersetzen, dann hat es wirklich keinen Sinn, also die Bewegungslehre als solche von Aristoteles rauszupräparieren. Das ist eigentlich ein physischer Teil, das ist widerlegt. Also das ist nicht, also wird, also ist schwer durchzuhalten. Aber die Kategorien, die der entwickelt, um überhaupt über Bewegung sprechen zu können, sind von einer ganz anderen Natur. Ist das deutlich? Und jetzt, ich schaue auf die Uhr, also ich kann das jetzt leider nicht alles durchziehen. Und jetzt können wir uns mal fragen, welche Disziplin innerhalb der Philosophie, also wäre also jetzt die eigentliche philosophische Disziplin? Weil offensichtlich geht es in der Philosophie also um Begründung von Prämissen. Und wir haben ja bei Althusser gesehen, dieses Spiel kann unendlich weitergeführt werden. Du kannst über Bewegung sprechen und dann sagen, okay, was sind die Prämisse von Bewegung? Und dann kann ich noch eine Stufe höher gehen, kann ich sagen, ja, warte, aber es sind doch immer Dinge, die bewegen. Unter welcher Voraussetzung kann ich von einem Ding sprechen? Oder es sind doch immer Seine, die bewegen. Unter welcher Bedingung kann ich von einem Seine sprechen? Und so kann ich immer allgemeiner gehen. Und jetzt könnte man sagen, okay, die Philosophie oder die Wissenschaft, die sich auf der allerallgemeinsten Ebene bewegt, ist damit eigentlich am besten geeignet, philosophisch vorzugehen, also Prämissen zu begründen. Und jetzt ist die Frage, welche Disziplinen sind das? Also das, was ich jetzt durchziehe, ist schon in der Geschichte der Philosophie sehr oft durchgezogen worden. Und da hat es immer drei Disziplinen gegeben, die in Frage kämen. Wissen Sie, welche das waren? Mach mal so eine. Also die politische Philosophie nicht, weil die ist viel zu beschränkt. Und die Ethik auch nicht, weil die geht nur über menschliche Handlungen. Ist auch ziemlich beschränkt. Also dann bist du quasi nur bei Prämissen über menschliche Handlungen. Aber da kannst du immer fragen, was ist der Mensch? Was ist der Mensch als Seiendes? Ja, du kannst ziemlich schnell nach oben gehen. Also du kannst, welche Wissenschaftler kann jede andere Wissenschaftler nervös machen? Ohne dass er von einem anderen nervös gemacht wird. Ich zucke ein ganz klein bisschen, weil Epistemologie ist ja Erkenntnislehre. Und Und weshalb wäre das wichtig? Ja, die Epistemologie ist insofern ein bisschen, also es geht in eine ganz gute Richtung, aber das Problem mit der Epistemologie ist, dass das natürlich Erkenntnistheorie ist und insofern auch, sei es, man nimmt es als Logik, anders ziemlich abhängig ist von, wie das menschliche Hirn strukturiert ist. Das heißt, man sieht auch die, also historisch gesehen gibt es eigentlich keine Epistemologie seit eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts. Also meistens wurde die Erkenntnislehre, ich habe es ja öfters gesagt, als Teil der Physik abgehandelt. Weil man davon ausging, ja, Erkenntnislehre ist immer angetan werden von Gegenständen. Und deshalb würde ich mal umformulieren, was Sie sagen, nicht Epistemologie, aber vielleicht die Logik. Weil, die Logik. Ich mache nachher Fußnoten dazu. Es gibt noch historisch zwei andere Kandidaten. Ja? Ja, in der Tat. Und das ist eigentlich so der Klassische, der sich am besten verkaufen lässt. Und weil die Metaphysik gilt ja immer als eine reale Wissenschaft. Die spricht ja über das Sein, nicht über das gedachte Sein, sondern über das reale Sein, ja? Über Seiendes. Und insofern könnte man sagen, okay, wenn die Wissenschaft eine Behauptung macht über Wirklichkeit, macht sie immer eine Behauptung über reale Seiende. Auch wenn natürlich die Epistemologie eine Behauptung macht, über unser Erkennen, kann sie das immer tun, indem sie sagt, ja, aber warte, das Erkennen ist doch etwas, ist doch ein Seiendes. Ja? Und deshalb scheint es in der Tat so zu sein, dass die Metaphysik eigentlich die Wissenschaft ist, die am ehesten entscheidet, über welche Prämissen jetzt sinnvoll sind oder nicht. Das heißt, geht man davon aus, dass die Seienden rational sind, ja, also dann wäre die Metaphysik, gehe davon aus, und jetzt kommen wir bei Ihrem Punkt, gehe man eigentlich aber davon aus, dass man eigentlich nicht über die Wirklichkeit sprechen kann, sondern nur über unser Sprechen über die Wirklichkeit. Das heißt, dass man nicht über reale Seine sprechen muss, sondern über Abbildungen von reellen Seinden. Weil ich spreche ja nicht über den Stein selbst, sondern über die Art und Weise, wie ich den Stein also definiere, wie ich den Stein für mich als Stein also wahrhaben will. Dann müsste man eigentlich sagen, aha, nein, die meist allgemeine Wissenschaft, also das Terrain, wo die Debatten stattfinden können, befindet sich eigentlich nicht bei dem realen, sondern im rationalen Sein, das vom Denken hervorgebrachte Sein. Und man sieht in der Tat im Laufe der Geschichte, dass es immer diese Debatte gegeben hat, was ist jetzt die meist allgemeine Wissenschaft, die Metaphysik oder die Logik. Warte, jetzt muss ich mal. Ich will noch etwas einfach zur eurer Ausbildung dazu sagen. Also das Argument, wenn man sagt, ja, aber das Denken ist auch Seiendes und deshalb umgreift eigentlich die Metaphysik auch die Logik, ja, so könnte man argumentieren, ne, dass das nicht klassisch ist. Ich habe es ja öfters hier in der Vorlesung schon hervorgehoben, dass traditionell das Denken nicht als Seiendes gesehen wurde. Und das ist für uns ziemlich verwirrend. Ne? Also Sein gehört eigentlich immer zum Sein der extramentalen Wirklichkeit. Also bei Aristoteles sehen Sie sehr klar diese Unterscheidungen. Der würde dann auch sagen, die Logik ist keine reale Wissenschaft, weil sie sich nur mit also Gedachtes beschäftigt. Aber interessanter ist vielleicht noch, wenn man sich mal Gedanken machen will, ob jetzt die Metaphysik in der Tat dann doch letztendlich die philosophische Disziplin wäre, womit wir dann wieder vielleicht zurück wären bei einem Standpunkt, wie wir das bei Heidegger gesehen haben. Man kann sich die Frage stellen, ob das Seiende überhaupt das meist Allgemeine ist. Und ich weiß nicht, ob Sie vertraut sind auch mit den klassischen Kritiken an dieser Position, die es ja mehrere gegeben hat. Und eine solche wurde das vorletzte Mal in dem Forschungskolloquium vorgestellt. Dann habe ich euch doch gesagt, als Lodi Nauta aus Groningen über Lorenzo Valla sprach, der Valla geht, das ist so ein Philosoph aus dem 15. Jahrhundert, und er geht auf die Frage, genau auf diese Frage ein, was ist jetzt die meist allgemeinste Kategorie? Also welchen Gott soll die Philosophen anbeten? Und dann sagt er, ja, klassisch sagt man immer das Seiende. Aber dann zeigt er durch eine grammatikalische und eine historische Analyse, dass Seiendes eigentlich immer ist etwas, das ist, das eigentlich dem Seienden, also das Ens eigentlich ein Aliquid vorgeordnet ist. Weil Ens ist ja ein Partizip, gehört in der Kategorie der Verben. Und Verben sagen immer, geben eine Aktivität von einem Ding aus. Also grammatikalisch ist also das Nomen dem Verb vorgeordnet. Also wenn du ein Partizip auflöst, ist es immer etwas das und dann kommt das Verb. Und bei Ens wäre das etwas das ist. Insofern wäre allgemeiner als Ens das Aliquid. Ja, und dann müsste man fragen, okay, ist dann die Metaphysik, die Wissenschaft nicht vom Sein, sondern vom Aliquid, von etwas? Und wie sieht diese Wissenschaft dann eigentlich aus? Wichtiger noch ist, also wenn ich Seiendes denke, dann weiß ich, was ich denke. Aber es gibt auch Sachen, die kann ich denken, ohne dass ich weiß, was ich denke. Ich formuliere das so ein bisschen sibyllisch, weil ich eine Trennung zwischen Denken und Denken machen möchte. Also Sie haben, ich weiß nicht, wenn Sie sich so ein bisschen mit Mathematik beschäftigen, da können Sie manchmal über Dinge denken, Und nachher stellen sie fest, dass sie darüber eigentlich gar nicht hätte denken können, weil es ein Widerspruch ist. Dennoch haben sie darüber gedacht. Die Frage ist, was haben sie eigentlich gedacht? Und nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ein eckigen Kreis. Also, sie könnten ja denken, das war auch das ganz berühmte Problem der Quadratur des Kreises, ließe sich ein Kreis als Quadrat denken. Und wenn ich darüber denke, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass das so wäre, woran denke ich dann eigentlich? Ich mache es jetzt nochmal deutlich, Sie wissen ja, dass die Definition des Kreises die Zahl Pi inkludiert. Das ist ja wieder so eine verdammte irrationale Zahl. Und dass ein Quadrat eine solche Zahl nicht hat. Das heißt, letztendlich lassen diese beiden, die Definitionen, sich nicht ineinander überbringen. Ja? Aber dennoch, was denkt man, wenn man jetzt sagen würde, der Kreis ist ein Zirkel? Also wenn man also diese Quadratur des Kreises denken will, dann denkt man eigentlich etwas, was sich logisch und also geometrisch nicht denken ließe. Dennoch hat man daran gedacht. Und lassen wir mal ehrlich sein, sie haben nicht nur nominell gedacht, weil sie haben richtig an einen Kreis gedacht und sie haben wirklich an ein Quadrat gedacht. Also über diese Sache ist im Laufe der Philosophiegeschichte viel gedacht worden. Und deshalb haben einige Philosophen gesagt, nein, dass du musst eine Unterscheidung machen zwischen Objekt der Metaphysik, das ist das Seiende, das, wovon ich weiß, was es ist, also das qualitativ Bestimmte. Es gibt aber noch mehr, das, was Gegenstand des Denkens sein kann, aber wovon ich nicht weiß, was es ist. Ja? Und wenn du das jetzt sagst, und ich glaube, lass wir mal ganz ehrlich sein, wir haben ja gesehen, wenn Philosophie in der Tat Debatten über Prämissen ist, dann können wir eigentlich nur eine allgemeine Wissenschaft als die philosophische Disziplin par excellence nehmen, die eigentlich noch nicht festsetzt, was der Charakter des Gegenstandes ist, worüber wir denken können. Und wissen Sie, welche Wissenschaft das klassisch ist? Keine Ahnung. Das ist die Sophistik. Also die Sophistik hat einen negativen Klang, weil man immer denkt, ja, das sind Leute, die können alles beweisen, die können quasi das, was gerade ist, krumm reden. Und das ist auch so. Aber das hat einen ganz bestimmten Grund. Weil der Sophist, anders als der Metaphysiker, davon ausgeht, dass seine Prämisse noch nicht als wahr angenommen wird. Und jetzt kann man damit spielen. Aber es gibt Gebiete, wo das unheimlich seriös ist. Und Aristoteles bedient sich ab und zu der Sophistik, wie er selbst auch sagt, wenn er zum Beispiel beweisen will, dass der Satz von Widerspruch angenommen werden muss. Weil du kannst natürlich den Satz von Widerspruch kannst du nicht setzen, und dann anderen zwingen, den anzunehmen, wenn sie den verneinen. Das wäre eine Petitio Principii. Du musst eigentlich etwas setzen, was noch vor dem Satz des Widerspruchs steht. Und wie tut man das? Indem man sagt, lass wir mal den Satz des Widerspruchs annehmen, ohne dass wir wissen, ob der jetzt wahr ist oder unwahr ist. Und schauen wir mal, was passiert. Also, Sie sehen, wo eigentlich die völlig gegenstandslose Debatte ich schaue auf die Uhr, eigentlich ist es jetzt kommt gerade eine kruziale Passage, aber ich will, das Problem ist, dass ich dann nächstes Mal damit anfangen muss. Und das ist ziemlich heftig. Aber ich lege dann erstmal so das Versatzstück, das wir dann nächste Woche aufgreifen können. Ich fasse mich ganz kurz. Also was der Sophist eigentlich tut oder was man tun müsse, und denken Sie wieder an diese Demarkationslinie ziehen, ist, du musst eigentlich warten auf ein Statement des Gegners und hiervon den Konsequenzen untersuchen. Also ich könnte sagen, ich weiß ja nicht, ob der Satz von Widerspruch wahr ist oder unwahr ist. Was ich jetzt tun könnte, ich sage, okay, nehmen wir mal an, dass er wahr ist. Und dann ziehe ich die Konsequenzen. Oder ich sage, nehmen wir mal an, dass er unwahr ist. Und dann ziehe ich die Konsequenzen. Also der Sophist, deshalb hat er so einen schlechten Ruf, der kann sich auf beide Pferde bewegen. Und jetzt denken Sie mal drüber nach, das greife ich dann in der nächsten Woche auf. Gesetzt, jemand mache die Behauptung, dass es keine Wahrheit gibt. Also jetzt pass auf, komm mir nicht mit Lügnerparadox und so, weil der ja schon voraussetzt Objekt, Metasprache und so. Darüber muss man sich erstmal verständigen. Aber gesetzt, Sie werden konfrontiert mit jemandem, der sagt, es gibt keine Wissenschaft, es gibt keine Wahrheit. Also Wissenschaft kann nie die Wahrheit Wissenschaft, man muss die Wissenschaft nicht so porträtieren, als ob die auf der Suche sei nach der Wahrheit. Und wenn Sie sagen, das ist eine ziemlich konstruierte Position, dann würde ich sagen, nein, weil viele Philosophien zwingen den Wissenschaften eigentlich genau diesen Standpunkt einzunehmen, indem sie über Relativität der Wahrheit sprechen, eine Konsensustheorie der Wahrheit anhängen, also auf die Perspektivität von gewissen Behauptungen hinweisen und so weiter. Und jetzt ist meine Frage, noch bevor man also diese Behauptung, es gibt keine Wahrheit, jetzt logisch analysiert, weil so weit sind wir noch nicht, wir sind jetzt erstmal als Sophist dabei, okay, jemand macht diese Behauptung, er schreit mich an, ich, der dann treu so meine Forschung im Labor mache, der macht die Tür auf und er sagt, es gibt gar keine Wahrheit. Und dann denke ich, ja, was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt aufhören oder muss ich jetzt weitergehen? Was antworte ich dem? Weil wenn ich sage, nein, schau mal, diesen Bildschirm, ist doch total toll, dann sagt er, woher weißt du und so weiter. Also wie muss ich mit dieser Person umgehen? Und wenn ich ihm sage, ja, aber Sie machen selbst einen Widerspruch, weil wenn Sie sagen, es gibt keine Wahrheit, dann setzen Sie doch Wahrheit voraus. Dann sagt er, Sie Blödkopf, hören Sie nicht, ich sage, es gibt keine Wahrheit. Also komme bloß nicht mit dieser Wahrheit. Messe mich nicht an etwas, was ich verneine. Ja, ist alles sehr gerechtfertigt. Also wie kommen Sie mit denen klar? Es ist ziemlich leicht, aber ich gebe die Lösung erst nächste Woche. Denken Sie drüber nach.